Ja, es ist sehr schön, mit euch heute hier das Erntedankfest feiern zu dürfen. Und ich finde das sehr schön, dass ihr hier auch diese Erntedankgaben aufgebaut habt. Was mir gleich aufgefallen ist, sind die beiden Bierflaschen dort, muss ich wirklich sagen. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil das hat nämlich auch eine theologische Bedeutung. Gott sorgt nicht nur dafür, dass wir satt werden, sondern er lässt es uns auch genießen. Auch das kommt von Gott. Und das ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Ich möchte uns einen Psalm lesen, der im Grunde genommen auch aus der Erntedank-Liturgie des Alten Testamentes stammt. Auch die haben schon Erntedankfeste gefeiert. Und zwar der Psalm 67. Ich lese das einmal vor. Dort steht: Für den Chorleiter zu begleiten mit Saiteninstrumenten ein Psalm, ein Lied. Das ist es. Gott schenke uns seine Gnade und segne uns. Er lasse bei uns sein Angesicht leuchten. So wird man auf der Erde deinen Weg erkennen und bei allen Völkern deine heilvolle Zukunft. Dich, Gott, sollen die Völker preisen. Alle Völker zusammen sollen dich preisen. Die Nationen sollen sich freuen und jubeln, denn du sorgst für ein umfassendes Recht. Du lenkst die Nationen auf der Erde. Dich, Gott, sollen die Völker preisen. Alle Völker zusammen sollen dich preisen. Das Land hat uns eine reiche Ernte beschert. Gott, unser Gott, gab uns den Segen. So segne uns Gott und die ganze Welt begegne ihm mit Ehrfurcht. Soweit einmal der Text aus dem Psalm 67. Zu einer der schönsten Aufgaben, die ich als Pastor habe, ist es, Menschen zu segnen. Das ist ja etwas ganz Besonderes, was ich in meinem Dienst tun darf. Ich darf viele Kinder segnen. Auch hier in der Gemeinde habe ich viele Kinder segnen dürfen. Das war sehr schön. Oder ich darf Ehepaare segnen. Auch daran erinnere ich mich, an die Hochzeiten, die wir hier gefeiert haben miteinander. Ich darf Mitarbeiter segnen, manchmal einsegnen, so sagen wir. Also wenn jemand eine Aufgabe übernimmt, dann wird ihm nochmal in besonderer Weise der Segen Gottes zugesprochen. Ich darf kranke Menschen segnen. Das haben wir als Älteste hier in der Gemeinde häufig gemacht, dass wir nach Jakobus 5 Menschen gesalbt haben und dann auch für sie gebetet haben. Manchmal bete ich nach dem Gottesdienst für Menschen und segne sie im Namen von Jesus, die ein besonderes Anliegen haben, die einfach hinterher zu mir kommen. Das ist schön. Dafür sind wir berufen. Nicht nur ich als Pastor, sondern wir alle. Alle Christen sind dazu berufen, den Segen Gottes Menschen zuzusprechen. Und auch am Ende des Gottesdienstes wird ja ein Segen gesprochen und häufig auch vom Pastor. Ich darf das tun. Und dann steht die Gemeinde zum Schluss des Gottesdienstes auf. Das werden wir hier ja in diesem Gottesdienst auch machen. Und dann spreche ich häufig ja den aaronitischen Segen. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir Frieden. Und wenn ich das den Leuten zuspreche, häufig hebe ich dazu auch die Arme, dann merke ich, wie viele aus der Gemeinde ganz bewusst diesen Segen so annehmen. Manche breiten so ihre Hände aus, manche schließen ihre Augen und ich merke so eine tiefe Sehnsucht in der Gemeinde danach, nach dem Segen Gottes. Was wünschen wir uns eigentlich, wenn wir so einen Segenszuspruch, so einen Segen hören? Was verbinden wir damit? Was wünschen wir uns? Nun, ich glaube, wir wünschen uns zunächst einmal, dass Gott uns freundlich anschaut und uns begleitet. Und das ist auch das, was wir hier in dem Psalm 67 lesen können. Der beginnt ja mit dieser Bitte: Gott schenke uns seine Gnade und segne uns. Er lasse bei uns sein Angesicht leuchten. Und da wird diese Formulierung aus dem aaronitischen Segen wieder mit aufgenommen. Gott möge uns freundlich anschauen. Aber was bedeutet das eigentlich? Worin besteht denn der Segen Gottes, dieser Zuspruch Gottes für uns? Ich sage einmal etwas ungeschützt, was ich mir häufig wünsche, wenn ich den Segen Gottes höre. Ich wünsche mir, wenn ich so die Hände öffne und den Segen empfange, ich wünsche mir zunächst einmal einen ziemlich irdischen Segen. Ich wünsche mir, dass meine Arbeit gelingt, dass ich gesund bleibe, dass die Beziehungen heil bleiben, dass ich geschützt bin vor Unfällen und Krankheiten und Katastrophen und finanziellen Engpässen. Und ich glaube, euch geht es ähnlich, oder? Das ist doch das, was man sich als erstes so wünscht. Und manchmal bin ich ja, oder eigentlich immer bin ich mit Menschen aus der Gemeinde unterwegs und ich kenne aus den verschiedenen Gesprächen dann, was Menschen, in welchen Herausforderungen Menschen auch stehen, ja? Also ein Geschäftsmann, der jetzt einen großen Abschluss vor sich hat, einen wichtigen Auftrag und das belastet ihn und er sagt, Gott möge mich dabei segnen. Oder die Studentin, die vor einer schwierigen Klausur steht und sagt, oh, ich wünschte mir, dass Gott mir hilft dabei, dass ich diese Klausur schaffe. Oder die Mutter, die gerade kranke Kinder zu Hause hat und sagt, ich weiß nicht, wie ich diese Woche durchstehen soll, aber Gott möge doch bei mir sein und so weiter und so fort. Das sind ganz irdische, menschliche Bedürfnisse, die wir haben und die wir dann in einem Gebet auch vor Gott bringen und auch eine Erwartung haben, dass Gott uns dabei hilft. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir selber aus der Verantwortung genommen sind. Also das ist klar, dass wir auch fleißig arbeiten sollten und selber aktiv werden sollten. Gott lässt uns nicht einfach aus der Verantwortung. Aber wir alle wissen, dass wir können uns noch so sehr anstrengen, wir können noch so sehr ackern, wir können noch so sehr alles richtig machen. Am Ende haben wir es nicht in der Hand, oder? Wir sind im Letzten abhängig davon, dass Gott uns segnet. Bei meinen Eltern in der Küche hing früher ein holzschnitzartiges Gebilde, ein Intarsienarbeit mit einem Vers drauf. Das hat man so früher gehabt. Ich denke, das ist aus dem 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da stand dieser Satz drauf, an Gottes Segen ist alles gelegen. An Gottes Segen ist alles gelegen. Und das ist ja wahr. Von Gott sind wir vollkommen abhängig. Wir können uns noch so sehr anstrengen, wir können noch so sehr rackern. Am Ende muss Gott uns segnen, die Arbeit unserer Hände segnen, damit Dinge gelingen. Und das ist auch das, was wir hier in Psalm 67 lesen, Vers 7. Das Land hat uns eine reiche Ernte beschert. Gott, unser Gott, gab uns den Segen. Die Israeliten wussten das. Wir haben zwar auch hart gearbeitet, das haben wir, aber dass wir jetzt ernten können, das hängt damit zusammen, dass Gott uns gesegnet hat. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, dass wir nicht von unserer eigenen Anstrengung leben, sondern vom Segen Gottes. Das macht uns zunächst einmal demütig. Denn wenn es gelingt in meinem Leben, wenn ich Erfolg habe, wenn ich gesund bin, wenn meine Ehe funktioniert und ich Kinder habe, dann ist das nicht mein Verdienst, sondern wir bringen das in Beziehung zu Gott und sagen, von dir kommt es. Ich bin es im Letzten, sondern Gott ist es. Und das macht uns demütig. Und es macht uns auch dankbar und zufrieden. Was ich mir leisten kann, was ich besitze, ist ein Geschenk. Gott gibt es mir, damit ich mich daran freue. Und wenn ich das aus Gottes Hand nehme, dann werde ich dankbar Gott gegenüber. Ich kann mich noch erinnern an eine Szene vor vielen, vielen Jahren, als ich ein kleiner Junge war. Das war so, ich muss sagen, wahrscheinlich in den 80er Jahren, lange her. Da hatte mein Vater einmal lange gespart auf eine Stereoanlage. Die Älteren unter euch erinnern sich noch daran, was eine Stereoanlage ist. Also da konnte man Platten auflegen, Kassetten einlegen und Radio hören. Und das alles miteinander kombiniert. Das war damals der letzte Schrei und darauf sparte man hin und sowas kaufte man sich dann. Und mein Vater hatte so eine Anlage dann irgendwann gekauft. Die Ressourcen bei meinen Eltern waren immer begrenzt, also das war schon etwas, worauf man sparen musste. Und dann stand das Ding im Wohnzimmer, wurde dann ausgepackt, wir Kinder drumherum und guckten das an. Und ich weiß noch, was mein Vater dann getan hat. Er hat, bevor er das Ding angestellt hat, hat er ein Dankgebet gesprochen. Hat er gesagt, lieber Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass wir uns das jetzt leisten können. Und ich merkte, meine Eltern bringen das, was sie haben, in Beziehung zu Gott. Ja, das ist nicht einfach nur so da oder jetzt habe ich so lange gespart, sondern es kommt letztlich von Gott. Und das macht uns dankbar, demütig und zufrieden, wenn wir so unser Leben verstehen. Vers 7, das Land hat eine reiche Ernte beschert. Gott, unser Gott, gab uns den Segen. Allerdings muss ich auch auf ein Missverständnis hinweisen. Ein typisch religiöses Missverständnis. Vielleicht kennt ihr das auch, ich gehe ja gerne chinesisch essen und beim Asiaten, da gibt es immer so, hier drüben ist ja auch ein Asiate, existiert denn noch? Ich weiß es gar nicht. Da gibt es dann am Eingangsbereich häufig so einen kleinen, wie soll man sagen, einen kleinen Hausaltar, wo Früchte und Schalen mit Spielgeld und Kerzen und so weiter draufstehen. Und man fragt sich, warum haben die Chinesen da so ein Hausaltar stehen? Damit wollen die Götter gnädig stimmen, sage ich mal etwas vereinfacht. Sie versuchen damit sozusagen ein günstiges Schicksal hinzubekommen. Und sowas gibt es auch in der deutschen Kultur. Hufeisen am Kühlergrill oder ein Kreuz oder Engel im Rückspiegel, der einen dann irgendeinen Segen bringen soll. Und dahinter steht ja der Gedanke, ich tue jetzt etwas für die Gottheit oder für Gott selber und dann bekomme ich auch wieder was. Also so ein Handel. Ich gebe denen was und dann ist er auch gut zu mir, sozusagen. Aber das ist eine Vorstellung, die sich eigentlich nicht aus der Bibel her speist, sondern eher eine primitive Form des Aberglaubens ist. Nur leider kennen wir das ja auch manchmal in unserem Leben so. Also ich bemerke das immer wieder, dass Leute den Eindruck haben, naja, wenn ich etwas spende, dann wird Gott sicherlich auch Gelingen schenken in meinem beruflichen Erfolg oder so etwas ähnliches. Oder ich gehe in den Gottesdienst, dann tue ich was für Gott und dann muss er auch was für mich tun. Aber dieser Gedanke, diesen Gedanken lehnt die Bibel ganz und gar ab. Alles, was wir bekommen, ist reine Gnade. Wir bekommen es nicht von Gott, weil wir eine Leistung erbracht haben, weil wir so fromm sind, sondern wir bekommen es aus Gnade. Und wenn man diesen Gedanken eben weiterzieht, dann landet man am Ende bei dem sogenannten Wohlstandsevangelium. Das ist eine Irrlehre, die sich in unseren Kreisen manchmal breit gemacht hat und die sagt, wenn Gott dich segnet, dann bist du reich, dann bist du gesund, dann kannst du dir alles leisten, dann gelingt dein Leben. Und diese Lehre stimmt nicht mit dem Neuen Testament überein. Was ist denn die Lehre über den Segen Gottes, die wir in der Bibel finden können? Ich möchte es einmal so ausdrücken, Gott gibt uns nicht nur den irdischen Segen, sondern er gibt uns auch einen himmlischen Segen. Und das ist mein Punkt heute. Ich hoffe, dass ihr den mitnehmen könnt. Der tiefste und eigentlichste Segen, den wir von Gott bekommen, ist nicht, dass wir uns etwas leisten können, etwas Schönes. Das ist zwar auch gut und das kommt auch von Gott, aber der tiefste Segen ist nicht etwas von Gott, sondern das ist eigentlich Gott selber, so könnte man sagen. Gott selber ist unser tiefstes Glück. In Psalm 73 steht es einmal so, Herr, wenn ich nur dich habe, also wenn ich Gott habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts, also alles, was es hier so an irdischen Segen gibt. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du, Gott, doch allezeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Du bist alles, was ich brauche. Es gibt also einen Segen, der nicht darin besteht, dass Gott uns irgendetwas gibt, sondern dass Gott uns sich selber schenkt. Das ist manchmal eine schwere Wahrheit, denn ich gebe zu, auch aus meinem eigenen Leben, dass der irdische Segen einem manchmal etwas näher ist als dieser himmlische Segen. Also irgendetwas, was ich mir kaufen kann oder ein schöner Urlaub oder eine Gehaltserhöhung, das scheint zunächst einmal etwas konkreter und näher zu sein, als wenn man so vom himmlischen Segen spricht. Aber es ist zutiefst auch eine zutiefst beglückende Wahrheit, die dahinter steckt. Das bedeutet nämlich, auch Menschen, die mit beschränkten finanziellen Ressourcen leben müssen, die vielleicht keinen Partner finden, die vielleicht eine chronische Krankheit haben oder eine Behinderung, können trotzdem in ihrem Leben glücklich werden. Das ist eigentlich die Botschaft. Weil mein Glück, mein letztes Lebensglück, das andere, der irdische Segen führt auch zu durchaus relativem Glück, das will ich gar nicht anders behaupten, aber das letzte Lebensglück liegt nicht in etwas, was Gott mir schenkt, sondern in ihm selber. Und deswegen kann ich auch mit begrenzten Ressourcen, vielleicht unerfüllten Wünschen trotzdem glücklich werden. Und es ist interessant, dass auch der Dichter dieses Psalms, des Psalms 67, das wusste, denn in diesem Psalm geht es erst einmal um den irdischen Segen, also um die Ernte, aber dann gibt es hier ein, ja, wie soll ich sagen, fast eine Prophetie in diesem Psalm. Vers 3 heißt es nämlich: So wird man auf der Erde deinen Weg erkennen, bei allen Völkern deine heilvolle Zukunft. Heilvolle Zukunft. Was ist denn damit gemeint? Der Psalmbeter weiß offensichtlich, da kommt noch mehr. Also jetzt nicht nur unsere Ernte, die ist gelungen und so, sondern Gott kommt noch mit einem speziellen, einem besonderen Segen, nicht nur für uns, sondern letztlich für diese ganze Welt. Es gibt einen Segen, der sich nicht auf unser Irdisches hier bezieht, sondern der darüber hinaus ein geistlicher Segen ist für alle Menschen. Welcher Segen ist das? Paulus bringt es auch mal auf den Punkt, worin dieser geistliche Segen, dieser himmlische Segen besteht. In Epheser 1, wir haben das eben gerade gelesen, vielen Dank übrigens, das war ein langer Text, ihr habt es gesehen, es ist der längste Vers, oder wie soll ich sagen, der längste Satz, der längste grammatikalische Satz im Neuen Testament ist Epheser 1, deswegen war es auch etwas schwer vorzulesen manchmal. Und da beschreibt Paulus, was es bedeutet, von Gott gesegnet zu sein in Jesus. Er schreibt nämlich Folgendes: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Er sagt, es gibt einen geistlichen Segen und dieser geistliche Segen, den bekommen wir durch Jesus. Wir sind durch Jesus beschenkte, gesegnete Menschen. Und dann dieser lange, lange, lange Satz, in dem er ausführt, worin dieser geistliche Segen besteht. Und ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, uns das im Detail anzugucken. Darüber gibt es sicherlich eine gute Predigt von Alexander, bin ich mir sicher. Aber ich sage nochmal diese drei Stichworte, die in diesem Epheser 1 vorkommen. Das eine ist die Erwählung. Der Segen besteht darin, dass wir durch Gott in Jesus Christus erwählt sind, seine Kinder zu sein. Du bist ein Kind Gottes, das ist deine neue Identität. Und ich weiß, wenn ich diesen Segen empfangen habe, wer ich bin, nämlich ein erwählter und geliebter Mensch von Gott. Und das gilt, und das ist wichtig, das gilt, ob ich gesund bin oder krank, ob mein Konto voll ist oder leer, ob ich die Prüfung schaffe oder nicht. Dieser Segen steht fest. Den haben wir nämlich in Jesus. Und der gilt. Wer bist du? Ein von Gott erwählter und geliebter Mensch. Egal wie die Umstände sind. Das zweite Stichwort ist die Vergebung. Die Schuld deines Lebens ist durch Jesus Christus vergeben. Nichts trennt dich von Gott. Du gehörst zu ihm. Über deinem Leben steht die Gnade Gottes. Das ist so wichtig, dass wir das wissen in unserem Leben. In unserem Leben läuft so viel schief. Jeden Tag. Ich fasse mich manchmal an den Kopf und denke, wie konntest du so leben? Warum hast du so gehandelt? Warum hast du das gesagt? Warum bist du hier schuldig geworden? Aber das braucht uns nicht mehr belasten, sondern über unserem Leben steht die Gnade Gottes durch Jesus Christus. Uns ist vergeben. Unser Herz ist befreit und rein. Wir können aufschauen, wir können mutig sein durch das, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Und das gilt, egal ob du ein erfolgreicher Mensch bist oder ob du begrenzte Ressourcen hast und alles vielleicht ganz anders gelaufen ist, als du dir das vorgestellt hast. Und das dritte Stichwort ist die Erbschaft. Durch Jesus Christus gibt Gott dir ein Versprechen. Du wirst einmal in der Ewigkeit bei ihm sein. Er sagt, du hast Heimatrecht bei mir. Und das ist das so Wichtige, was wir auch durch Jesus Christus geschenkt bekommen. Das ist die ewige Hoffnung, die wir haben in Jesus. Und das ist so wichtig, weil natürlich unsere körperliche Unversehrtheit, unsere körperliche Gesundheit, auch die psychische Gesundheit natürlich was ganz, ganz Wichtiges ist in unserem Leben. Das würde keiner anders behaupten. Und doch wissen wir als Christen, du kannst krank sein, ja, du kannst sogar sterben. Und das, was Gott dir schenkt in Jesus Christus, dieser Segen, der bleibt über den Tod hinaus bestehen. Es gibt eine ewige Hoffnung. Das ist der geistliche Segen, den Christus uns schenkt. Okay, habt ihr es nochmal? Irdischer Segen, also all das, was wir uns hier leisten können, unsere Versorgung, Gesundheit, Partnerschaft. Und auf der anderen Seite der geistliche Segen, das, was wir durch Jesus Christus geschenkt bekommen haben, dass Gott uns als seine Kinder annimmt, dass er uns vergibt, dass er uns eine ewige Hoffnung schenkt. Und jetzt die Frage an dich. Was ist denn wichtiger für dich? Einmal drüber nachdenken. Was ist wichtiger? Zum Glück schenkt Gott dir beide Formen des Segens. Du musst dich gar nicht entscheiden in die eine oder andere Richtung. Alles Gute, alles Vollkommene kommt von Gott, schreibt Jakobus einmal, dass es so war. Wir nehmen den irdischen Segen in Anspruch, wir danken Gott dafür. Aber wir sollten niemals vergessen den himmlischen Segen, den Gott uns auch schenkt. Denn nur der himmlische Segen bleibt bestehen. Ja? Ich erzählte vorhin die Geschichte mit der Stereoanlage von meinem Vater. Das war für uns als Familie eine Freude. Wir haben das Ding angeschaltet, haben Musik gehört. Ich habe es meinen Nachbarsjungs gezeigt, voller Stolz. Toll, so eine Stereoanlage. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, wo ist die jetzt eigentlich? Die sind nicht mehr da. Nach ein paar Jahren war die überholt technisch und wurde auf den Müll geschmissen. Dieser irdische Segen ist sehr, wie soll ich, sehr vergänglich. Ja, der ist irgendwann nicht mehr da. Aber was bleibt? Es bleibt das, was wir durch Jesus Christus zugesprochen bekommen, dieser himmlische Segen. Amen. Ich möchte noch beten mit uns. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns segnest. Und heute ist dieser Tag, wo wir dir danken für all den irdischen Segen, den du uns schenkst. Und wir bekennen das heute und sagen, doch Vater, du bist gut zu uns gewesen. Wir hatten genug zu essen und zu trinken. Du hast uns versorgt mit dem, was wir brauchten. Danke dafür, dass du ein guter Gott bist. Wir geben dir darüber die Ehre an diesem Tag. Aber noch mehr wollen wir dir danken für das, was du uns in Jesus schenkst. Dass du uns angenommen hast als deine Kinder. Dass du uns zusprichst, dass wir zu dir gehören. Dass du uns unsere Schuld vergibst und dass du uns diese ewige Hoffnung gibst, einmal in Ewigkeit bei dir zu leben. Vielen Dank dafür. Du bist gut. Amen.